Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizzatime Tech Podcast. Wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, ist dies eine besondere Folge und zwar mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Ähnlich wie bei unserer Folge mit dem Bundesnachrichtendienst wird auch diese Folge aufgrund von Anonymität nachvertont. Von mir, Felix, stellt die Fragen und ich beantworte sie als Richard. Richard vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Viel Spaß dabei.
ITCS Pizzatime Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizzatime Tech Podcast. Wir sind heute hier mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Das wird eine spannende Folge. Wir haben wieder einen anonymen Gast, genauso wie bei dem BND. Erzähl doch gerne mal ein bisschen was über dich, soweit du das darfst und kannst. Wer bist du, was machst du?
Hi, ich bin Richard, ich bin 40 Jahre alt, lebe in Köln und arbeite hier beim BFV, beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist der Deutsche Inlandsnachrichtendienst. Da arbeite ich als Referatsleiter.
Cool, ich freue mich, dass ihr heute da seid, dass das zustande kommt, auch in dieser nachvertonten Weise wieder. Wir kommen jetzt direkt zu unserer Lieblingsfrage eigentlich aus dem Podcast. Was ist denn deine Lieblingspizza?
Ja, die Frage von euch kenne ich natürlich schon. Die Lieblingspizza, das kommt so ein bisschen drauf an bei mir. Also wenn man nach einer langen Nacht eine Pizza essen möchte, dann darf es auch mal etwas kreativer sein. Dann gerne eine Hotdog-Pizza. Wenn das die abendliche Mahlzeit ist und gemütlich, dann gern Brokkoli drauf, irgendwas Grünes, Hauptsache gesund und natürlich viel Käse.
Nice, ja. Manchmal hat man einfach das Verlangen nach was ausgefallen, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Bei Käse bin ich immer dabei und ansonsten einfach was Gesundes wie Brokkoli auch immer super. Nice. Wie bist du eigentlich beim Verfassungsschutz gelandet und wie wurdest du auf ihn aufmerksam?
Ich arbeite jetzt schon seit 15 Jahren für den Inlandsnachrichtendienst. Das war damals, als ich ungefähr 24, 25 Jahre alt war. Da habe ich eine Ausschreibung für ein IT-Stipendienprogramm, ein IT-Studienförderprogramm entdeckt. Das war eine Art Stipendium, wo ich an einer Hochschule meiner Wahl Informatik studieren konnte. Das fand ich toll, weil ich konnte mir dadurch eine Hochschule ganz in der Nähe zu Köln aussuchen und dann auch damals schon in Köln wohnen und wurde während des Studiums finanziell von unserem Haus, vom BFV, unterstützt. Nach dem Bachelor habe ich dann in der IT-Abteilung bei uns angefangen und auch erst einmal ganz klassische IT-Aufgaben gehabt. Digitalisierung, die sogenannte elektronische Akte. Und später bin ich dann in die Cyberabwehr gewechselt und habe mich dort mit den Cyberangriffen anderer Nachrichtendienste anderer Staaten beschäftigt und konnte auch einige tolle Karriereschritte machen.
Ja, wow, das klingt auf jeden Fall extrem cool und sehr spannend. Um Cyberabwehr soll es heute auch dann noch ein bisschen mehr gehen gleich. Bevor wir dahin gehen, was ist dann aktuell eigentlich dann deine konkrete Aufgabe beim BFV und wie lief der Werdegang bis dahin? Du hast gesagt, du hast dann auch einige coole Schritte durchlaufen können. Welche waren das?
Ja, genau. Wie gesagt, nach einigen Jahren in der IT-Abteilung, klassische IT, konnte ich dann in diesen Cyberbereich wechseln. Damals, ungefähr vor 10 Jahren, wurde die Cyberabwehr des BFV gerade massiv aufgebaut. Ihr erinnert euch vielleicht an den Angriff auf den Bundestag im Jahr 2015. Das war so der ausschlaggebende Punkt, dass die Cyberabwehr hier im Haus sehr gewachsen ist. Und in diesem Zeitraum bin ich dann gerade in den Bereich gewechselt. Ich war dann einige Zeit als Cyberanalyst tätig, das heißt, ich habe mich mit der Analyse von Cyberangriffen beschäftigt. Das ist eine herausfordernde Tätigkeit, da reden wir ja gleich noch ein bisschen drüber. Und dafür musste ich natürlich auch viele Fortbildungen machen, um in diesem Bereich arbeiten zu können. Nebenbei habe ich dann selber erstmal noch einen IT-Master gemacht, das heißt, das hatte mit dem Amt erstmal gar nicht so viel zu tun, sondern nebenberuflich habe ich Wirtschaftsinformatik studiert, hatte dann irgendwann einen Masterabschluss und konnte mich dann auch auf eine Stelle im höheren Dienst bewerben. Ich war erstmal eine Zeit lang Referent in der Cyber- und Spionageabwehr, so heißt die Abteilung hier bei uns, und später dann Referatsleiter. Bin also Führungskraft und leite ein Team.
Super cool. Das klingt auf jeden Fall auch sehr lässig, wenn du sagst, so ja, nebenbei habe ich dann noch einen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht. Bestimmt auch zu der Zeit nicht ganz so einfach, immer wenn man eigentlich hauptberuflich noch was anderes macht. Aber sehr cool auf jeden Fall und hat dir sicherlich einige weitere Möglichkeiten auch noch eröffnet. Was macht denn der Verfassungsschutz eigentlich genau? Außer jetzt auch noch Cyberabwehr und Spionage. Und welche typischen Themenfelder beschäftigen euch?
Also vielleicht zum Anfang. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sitzt in Köln und sitzt in Berlin und wir sind der Deutsche Inlandsnachrichtendienst. Es gibt ja auch den Bundesnachrichtendienst, mit dem ihr schon eine Folge hattet, den Auslandsnachrichtendienst und wir sind der Deutsche Inlandsnachrichtendienst und damit auch ein ganz wichtiger Teil der Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Wir sammeln und wir analysieren Informationen über extremistische und über terroristische Bestrebungen und auch über fremde Nachrichtendienste. Das ist so das Kerngeschäft in unserer Abteilung der Cyber- und Spionageabwehr. Ein Teil unserer Informationen sammeln wir ganz offen und nutzen frei zugängliche Quellen. Das ist sogar ein großer Teil, online wie offline. Vieles passiert auch im Cyberraum. Wir sprechen ja heute über Cyberabwehr. Und neben den offenen Quellen gibt es dann auch nachrichtendienstliche Mittel, die wir einsetzen, wenn es geboten ist. Das heißt, online wie offline, wie gesagt, nutzen wir bei den nachrichtendienstlichen Mitteln beispielsweise Observationen oder auch mal die Überwachung von bestimmten Servern. Ziel ist dabei immer, dass wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das ist so ein ganz zentraler Begriff für uns, dass wir diese schützen. Das heißt, der Verfassungsschutz, der arbeitet präventiv, um Gefahren für die Demokratie zu erkennen und das so frühzeitig wie möglich.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Job, vor allem in den aktuellen Zeiten, wo sich ja gewisse Ideologien wieder mehr und mehr irgendwo durchsetzen und auch teilweise die Demokratie vielleicht auch mehr gefährden, als jetzt das vor 10 Jahren noch der Fall war. Deswegen dahingehend auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Aufgabe und wahrscheinlich auch für jemanden, wenn man wie du beim Bundesamt für Verfassungsschutz dann arbeitet und dieser Aufgabe nachgeht, ist das sicherlich auch irgendwie ein bedeutsamer Teil dessen, warum man das eigentlich macht, oder?
Auf jeden Fall. Also tatsächlich ist für uns immer ganz wichtig, dass wir uns klar machen, wir haben eine hohe gesellschaftliche Aufgabe, eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Und ich glaube, das ist auch was, was die meisten Leute, die hier arbeiten, antreibt und auch jeden Tag dazu bringt, vielleicht auch, wie sagt man so schön, die Extrameile zu laufen.
Auf jeden Fall. Klingt sehr, sehr spannend und ich freue mich gleich noch mehr über die Cyberabwehr dann zu erfahren. Bevor wir da einsteigen, wo endet dann eigentlich die Arbeit konkret des Verfassungsschutzes und wo beginnt dann zum Beispiel die Arbeit der Polizei oder anderer Sicherheitsbehörden in Deutschland?
Ja, ganz wichtig ist vielleicht zuerst, der Verfassungsschutz wird bereits tätig, wenn die Polizei noch nicht zuständig ist. Das heißt, wir sind das Frühwarnsystem und wir versuchen, die Gefahren für die Demokratie frühzeitig zu erkennen. Anders als die Polizei haben wir dann als Verfassungsschutz keine exekutiven Befugnisse, sondern der Verfassungsschutz beobachtet und wertet Informationen aus. Wir verfolgen aber keine Straftaten. Die Polizei ist dann dafür zuständig, auf Grundlage dieser Informationen, wenn es denn geboten ist, Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, trotz des Trennungsgebotes, was es ganz klar gibt in Deutschland, ist ein enger Austausch zwischen dem Verfassungsschutz und der Polizei ganz dringend nötig. Insbesondere tauschen wir uns als BfV mit dem Bundeskriminalamt aus, mit der Bundespolizei und dem Generalbundesanwalt. Wenn wir als Verfassungsschutz genügend Erkenntnisse haben, die ein sicherheitsrechtliches Eingreifen erforderlich machen, dann unterrichten wir die Polizei. Und dann ist es im Ermessen der Polizei, weil es, wie gesagt, ein Trennungsgebot gibt, ob und welche Maßnahmen dann dort ergriffen werden. Und wir tauschen uns natürlich nicht nur mit den Polizeien aus, sondern es gibt einen ähnlichen Austausch auch mit dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wenn es zum Beispiel um hochkarätige Cyberangriffe auf zum Beispiel das Bundesnetz geht.
Super cool. Wie hat sich denn eigentlich euer Auftrag in den letzten Jahren dann konkret verändert? Ich habe es gerade eben auch schon angesprochen, dass sich da auf jeden Fall was getan hat und das auch in der Gesellschaft, denke ich, breit angekommen ist. Auch insbesondere im digitalen Raum. Wie haben sich da die Gefahren oder auch die Sachen verändert, die ihr wahrnehmt und beobachtet?
Gerade im digitalen Raum orientiert sich die Bedrohung ja ganz, ganz stark an den technischen Neuerungen, die es so auf der Welt gibt. Das bedeutet, dass wenn ein fremder Staat ein neues Mittel nutzt, um zu spionieren oder zu sabotieren oder Personen anzuwerben und heimlich zu kommunizieren, dann ist es unser Auftrag, dass wir das frühzeitig erkennen. Wir müssen uns also vor Augen führen, dass unsere Gegner ganze staatliche Institutionen sind, mit entsprechenden Finanzmitteln auch dahinter, die natürlich auch in die neueste Technik investieren. Und das treibt immer Veränderungen an und setzt auch bei uns natürlich voraus, dass wir uns mit diesen technischen Neuerungen beschäftigen, dass ein Verständnis dafür da ist, dass ein Interesse bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür da ist. Ja, konkrete Beispiele kann man vielleicht sagen, sind so Krypto-Finanztransaktionen oder auch KI-gestützte Cyberangriffe. Also das Thema KI, das wird immer wichtiger und das sehen wir gerade als große Herausforderung, gerade im technischen Bereich hier in unserem Haus. Also der ganze Komplex der Desinformation, das ist ja auch was, was man aus den Medien immer viel mitbekommt,
ist was
uns viel beschäftigt. Und da sind KI-gestützte Inhalte, Bilder, die verwirren sollen, die beeinflussen sollen, ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
Ja, definitiv. Man sieht das immer wieder jetzt auch auf diversen Kanälen, die von ausländischen Präsidenten vielleicht genutzt werden, wo dann manchmal gerne Fehlinformationen verbreitet werden und auch fälschlicherweise Sachen benutzt werden, die man gar nicht benutzen darf. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und vor allem auch zum Beispiel, um Wahlen zu schützen, dort Desinformationen zu verbreiten, um irgendeine Partei in irgendeine Richtung auch immer zu pushen und in die richtige Richtung zu bewegen oder die anderen Parteien irgendwie zu schwächen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Job für euch und für auch die Demokratie für Deutschland, da dann möglichst gut einzugreifen und die Desinformation aufzudecken. Also auf jeden Fall da sage ich auch mal als Bürger Deutschlands ein Dankeschön. Wir kommen jetzt rüber zur Cyberabwehr im Bundesamt für Verfassungsschutz. Was versteht denn das Bundesamt für Verfassungsschutz unter dem Stichwort Cyberabwehr? Was gehört alles dazu?
Ich würde sagen, dass Cyberabwehr sowas wie der digitale Wachschutz des Staates ist. Das heißt, wir reden ja bei uns nicht von normalen Hackern, die aus kriminellen Motiven heraus schnelles Geld machen wollen, sondern wir reden hier von staatlichen Akteuren. Wie ich bereits sagte, ganze Geheimdienste, Organisationen in anderen Staaten, die dahinter stecken. Und es sind staatliche Akteure, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Cyberabwehr heißt deswegen, dass wir Angriffe erkennen und verhindern wollen, um Spionage und um Sabotage zu verhindern. Und im nächsten Schritt geht es dann auch darum, dass wir herausfinden wollen, wenn ein Angriff stattgefunden hat, wer steckt denn dahinter? Und das nennt man Attribution eines Cyberangriffs. Also herauszufinden, wer ist der Urheber? Wer ist da in ein Netzwerk eingedrungen, in dem er oder sie nichts zu suchen hatte?
Welche Ziele verfolgen denn ausländische Nachrichtendienste jetzt im Cyberraum konkret? Was können sie denn da auch bezwecken und welche Sachen sind denn für die besonders interessant?
Ich würde sagen, Informationen sind Macht und deshalb hackt ein Staat einen anderen. Die Staaten wollen politische Entscheidungen vorab kennen, wollen neue Technologien stehlen und im Ernstfall auch mal in ein kritisches System eindringen und dieses System stören. Anderen Staaten wiederum geht es dann darum, Einfluss auf die Gesellschaft oder die Politik zu nehmen, das auch oft eben mit Informationen, die dabei gestohlen worden sind. Also es geht sehr viel um Spionage, im Zweifel aber auch mal um Sabotage.
Okay, wenn du jetzt sagst, auch Stichwort Sabotage, welche Gruppen oder auch welche Institutionen rücken denn da besonders in den Fokus von Cyberangriffen?
Da sehen wir besonders drei Gruppen. Das erste ist ganz klar die Wirtschaft. Das sind vor allem Unternehmen, die etwas erfinden oder bauen, das andere gerne hätten. Eine Technologie, die vor anderen Technologien einen kleinen Vorsprung hat und die andere auch gerne haben wollen würden. Zweitens ist es dann die Forschung und die Universitäten. Das spielt natürlich auch mit rein. Auch dort werden Dinge erfunden. Es geht um Medizinprodukte, um Computerchips, das Thema KI, aber auch mal den Energiesektor. Und drittens sind es Behörden und die Politik, also insbesondere Ministerien und Abgeordnete, wie ich es gerade schon gesagt hatte, um eben Informationen herauszufinden, um Entscheidungen vorab zu kennen, bevor sie kommuniziert werden. Es gilt grundsätzlich immer, je wertvoller das Wissen ist, desto attraktiver ist das Ziel. Und wir haben hier in Deutschland sehr viele, sehr attraktive Ziele.
Das glaube ich gerne und es macht bestimmt auch euren Job nicht so einfach. Wie erkennt ihr denn bei so einem Angriff, ob es sich dabei nur um Cybercrime oder auch sogar Spionage handelt?
Bei Cybercrime geht es Kriminellen eigentlich immer darum, dass sie Geld bekommen wollen. Das heißt, sie gehen schnell und oft auch laut vor und nach einem Hack, also einem Eindringen in ein Netzwerk, erfolgt dann eine Erpressung. Bei staatlichen Akteuren ist eigentlich zumeist das Gegenteil der Fall. Die arbeiten leise und langsam und vor allem extrem gezielt. Sie wollen nicht auffallen. In den letzten Jahren sehen wir allerdings auch, dass die Grenze zwischen staatlichen Gruppen und Hackergruppen, die mal auf eigene Rechnung arbeiten und mal ein staatliches Ziel verfolgen, immer mehr verschwimmt. Das heißt, manche Staaten haben Gruppen, die sowohl für das eine als auch für das andere tätig sind. Und das macht unsere Arbeit auch nicht einfacher.
Das glaube ich sehr gerne. Wie läuft denn jetzt dann diese Attribution ab? Das Stichwort hast du vorhin schon gesagt, also herauszufinden, welcher Angreifer steckt denn hinter einem Angriff tatsächlich?
Also Attribution ist definitiv digitale Detektivarbeit. Wir schauen uns an, mit welchen Werkzeugen die Cyberakteure vorgegangen sind, welche Muster man beispielsweise bei der genutzten Infrastruktur der Angreifer erkennen kann, also welche Server sie eingesetzt haben für ihre Angriffe und welche Länder auch ein besonderes Interesse an dem Angriff haben. Hier nutzen wir auch offene und auch nachrichtendienstliche Quellen für und am Ende ergibt sich daraus ein Puzzle, das dann zumindest auf einen bestimmten Staat hindeutet und uns erlaubt, dann in diese Richtung immer gezielter zu analysieren. Es gibt allerdings nicht so den einen typischen Cyberangriff. Die Angreifer versuchen unentdeckt in ein Netzwerk einer Organisation einzudringen und werden dabei auch möglichst kreativ. Das heißt, das ist vielleicht auch so das Schwierigste bei der Attribution, dass jeder Fall anders ist. Und die Angreifer entwickeln ihr Vorgehen natürlich auch ständig weiter und werden immer kreativer. Und auch künstliche Intelligenz spielt bei den Angreifern eine immer größere Rolle. Sowohl auf deren Seite als auch natürlich dann auf der anderen Seite bei den Sicherheitsbehörden. Aber Angriffe werden schneller, werden gezielter, gehen in die Breite mit künstlicher Intelligenz. Das ist was auch eine enorme Entwicklung gerade hat.
Auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen es jetzt über die letzten 2 Jahre, dass auch bei uns im Podcast natürlich häufiger ein Thema ist, KI und auch in den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel im Public-Sektor, natürlich für Behörden auch einen riesigen Nutzen haben kann, aber natürlich auch auf andere Seite dann sehr stark missbraucht werden kann, eben auch für ja, negative Zwecke eingesetzt werden kann. Welche Rollen spielen denn dann die technische Forensik, Mustererkennung und Geheimdienstinformationen? Du hast es schon gesagt, dass das alles Sachen sind, die reinfließen in die Attribution. Wie würdest du jetzt da einschätzen, was davon am wichtigsten ist und wie die jeweils quasi einfließen?
Ach, am wichtigsten würde ich gar nicht sagen. Da würde ich jetzt wahrscheinlich auch Ärger kriegen, wenn ich eins dieser Gebiete besonders hervorheben würde. Mhm. Aber sie spielen alle eine sehr, sehr große Rolle. Es geht immer darum, aus diesen technischen Spuren ein Muster, einen digitalen Fingerabdruck aus ganz vielen zusammenzusetzen. Und dann haben wir Spurensammler. Die untersuchen Dateien, digitale Spuren und Programmcode sowie Datenträger. Dann gibt es Profiler, die vergleichen den Angriff mit bereits bekannten Gruppen, Angriffen dieser Gruppe, die wir kennen. Und dann gibt es Analysten, die wissen, wer gerade weltweit aktiv ist, welche Gruppen sich besonders hervortun, vielleicht welche Neuerungen gerade bei diesen Gruppen eine Rolle spielen. Und das alles ergibt ein Gesamtbild. Aber es gibt jetzt nicht den einen Bereich, den wir besonders hervorheben. Die Geheimdienstinformationen spielen natürlich auch eine große Rolle. Wir arbeiten viel mit Partnerdiensten zusammen, mit Nachrichtendiensten anderer Länder und tauschen auch Informationen aus. Auch das ist ein Teil des Puzzles.
Also alles bleibt wichtig und wie jeder es eigentlich auch kennt, das Puzzle ist erst fertig, wenn alle Teile drin sind. Jedes spielt eine gleich wichtige Rolle. Bei so typischen Angriffsszenarien, was seht ihr dort besonders häufig, vor allem in aktueller Zeit im digitalen Raum, auch mit KI, du hast es schon mehrfach erwähnt?
Ja, wie gesagt, es gibt nicht so den einen bestimmten Cyberangriff. Cyberangriffe in unserem Bereich, also die sogenannten APT-Angriffe, Advanced Persistent Threats, das sind diese Cyberangreifergruppen anderer Länder. Die sind nur selten spektakulär und nur selten laut. Meistens sind diese Angriffe eher geduldig und clever und auf eine lange Zeit angelegt. Die gehen los, oft tatsächlich mit glaubwürdigen Fake-E-Mails, das heißt diesen sogenannten Spear-Phishing-E-Mails. Spear, Englisch der Speer, meint gezieltes Phishing, also perfekt auf ein bestimmtes Angriffsziel zugeschnittene E-Mails, abgestimmt auf die Interessen und die Besonderheiten der angegriffenen Personen oder Organisationen. Das kennt jeder von zu Hause. Ihr PayPal-Konto wurde gehackt. Bitte klicken Sie auf folgenden Link, um dann irgendwas zurückzusetzen. Das sind ja Phishing-E-Mails. Das sind nicht die E-Mails, mit denen wir uns beschäftigen, sondern da geht es wirklich um ganz, ganz gezieltes, perfekt gemachtes Phishing, Spear-Phishing. Außerdem greifen die Akteure die großen Fische auch sehr gerne über kleinere Dienstleister an, die schon mit den Organisationen, in die sie eindringen wollen, Kontakt haben. Ich meine damit, dass viele Netzwerke wirklich sehr, sehr gut geschützt sind, gerade von sehr wichtigen Organisationen. Und dann schaut man, wer hat denn ohnehin schon eine Verbindung in dieses Netzwerk? Das nennt man Supply Chain-Angriffe. Supply Chain, also entlang der Wertschöpfungskette zu gucken, wo besteht schon eine Verbindung in dieses sehr gut geschützte Netzwerk und wie kann ich vielleicht den kleineren Fisch, also den Dienstleister, der schon eine Verbindung dahin hat, angreifen. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein sehr gut geschütztes Netzwerk vielleicht eine Software drin laufen hat und regelmäßig ein Update erhält, dann schaut man sich als Angreifer an, wer programmiert denn diese Software und wie oft wird dieses Update dort eingespielt? Ist vielleicht der Dienstleister oder das Unternehmen, das dieses Update zur Verfügung stellt, schlechter gesichert? Komme ich vielleicht in diesen Dienstleister, in dieses Netzwerk rein, um dann entsprechend die eigentliche Organisation, das eigentliche Ziel anzugreifen? Das ist bei Supply Chain Angriffen, die auch sehr, sehr kreativ werden können, ein typisches Angriffsszenario. Mhm. Letztlich gibt es aber sehr viele Szenarien und da können wir wahrscheinlich jetzt extrem lange drüber sprechen.
Das glaube ich sehr gerne. Ist auf jeden Fall klingt das extrem spannend und macht natürlich eure Arbeit wahrscheinlich sehr, sehr komplex. Ich kann mir vorstellen, dass verschiedenste Institutionen natürlich im Grunde genommen auch beliebig komplexe Supply Chains haben können. Und dann kann man natürlich jetzt auch nicht jeden einzelnen Partner vielleicht bis ins kleinste Detail irgendwie auf dem Schirm haben. Das macht wahrscheinlich eure Arbeit nicht so einfach, oder?
Absolut, das fasst das perfekt zusammen.
Ja. Kommen wir dann so ein bisschen mal zu eurem allgemeinen Arbeitstag, zum Ablauf. Wie muss ich mir vorstellen, wie läuft dein Tag eigentlich ab beim Bundesamt für Verfassungsschutz in der Cyberabwehr?
Oh, also vielleicht werde ich dich enttäuschen müssen, weil unser Arbeitsalltag ist so vielseitig, dass ich dir nicht den einen typischen Tag schildern kann. Es fängt, wie gesagt, ich habe dir die unterschiedlichen Gruppen, in denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind, genannt. Es fängt an beim Monitoren von Netzwerken, über das Analysieren von konkreten Angriffen bis zum regelmäßigen Austausch mit betroffenen Unternehmen oder auch den Partnerdiensten. Also tatsächlich sich auch zu treffen mit anderen Nachrichtendiensten und Informationen auszutauschen. Es gibt Arbeitsplätze, auf denen all das eine Rolle spielt, also sehr vielseitige Arbeitsplätze, wo man von allem mal ein bisschen was tut. Und es gibt spezialisierte Arbeitsplätze, wo man tief in eins dieser Gebiete eintaucht. Aber eigentlich ist das Schöne von so gut wie jedem Arbeitsplatz bei uns hier in der Cyberabwehr, dass man nie so genau weiß, was einen erwartet, wenn man morgens das Amt betritt.
Das ist doch eigentlich das, was, naja, für viele, glaube ich, auch extrem spannend an so einem Job ist. Ich meine, jetzt nicht jeder hat irgendwie Lust auf einen 0815 Bürojob, wo man 9 to 5 quasi im Büro sitzt und dann wieder nach Hause geht. Ich meine, bei euch ist es ja sowieso schon besonders da, wie wir schon vorher ja besprochen hatten, ihr diesen unglaublich wichtigen Auftrag habt, die Demokratie zu schützen und dann natürlich zusätzlich noch irgendwie so einen ja abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu haben, stelle ich mir persönlich sehr, sehr spannend vor. Du hast es auch schon mal angerissen, welche verschiedenen Profile ihr bei euch so zur Verfügung habt oder bei euch im Team habt. Welche Fähigkeiten oder Voraussetzungen braucht man denn, um bei der Cyberabwehr im Bundesamt für Verfassungsschutz anzufangen und welche Stellen gibt es denn?
Also zuerst mal muss man kein Profi-Hacker sein, um zu uns zu kommen. In der Cyberabwehr arbeiten Personen mit ganz unterschiedlichen Profilen zusammen, darunter auch sehr viele QuereinsteigerInnen. Gerade in den Bereichen wie so Open-Source-Analyse ist das problemlos möglich, dass man auch als Nicht-Informatiker bei uns anfängt. Wir reden ja hier heute vor allem über IT, aber auch da gibt es eine wirklich große Bandbreite. Mhm. Man braucht vor allem die Fähigkeit, analytisch und strategisch zu denken. Es geht darum, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und einzuordnen. Und natürlich sollte man auch Interesse an sicherheitspolitischen Themen mitbringen. Welche formalen Voraussetzungen allerdings zu erfüllen sind, das hängt immer von der konkreten Stellenausschreibung ab, die gerade ausgeschrieben ist. Das können bestimmte Studienabschlüsse sein oder bestimmte Fachkenntnisse oder praktische Erfahrungen, die man da mitbringen muss. Wichtig ist, dass man diese Kompetenzen dann mitbringt, die da ausgeschrieben sind, aber auch bereit ist, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Also das Thema Fortbildung ist bei uns ein ganz, ganz wichtiges.
Ja, auf jeden Fall. Sobald man sich allein schon jetzt wieder, ich sag's immer wieder, gerne die letzten paar Jahre anschaut, wie schnell sich KI weiterentwickelt hat, dann auch eure Angreifer sich natürlich mitentwickeln. Da muss natürlich dann auch die Sicherheit auf der anderen Seite sich auch mitentwickeln. Wenn du jetzt gesagt hast, zum Beispiel auch verschiedene Profile haben verschiedene Anforderungen. Aber wie läuft denn eine Bewerbung bei euch ab? Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben? Wie unterscheidet sich da die Bewerbung beim Verfassungsschutz von einer, in Anführungszeichen, normalen IT-Stelle?
Also wenn man sich beim BfV bewirbt, beim Verfassungsschutz, dann sollte man sich bewusst sein, dass es nicht nur um fachliche Qualifikationen geht, sondern auch um die persönliche Motivation für die Sicherheit unseres Landes zu arbeiten. Mhm. Das klingt jetzt pathetisch, aber es ist definitiv ein Teil, der einen antreiben sollte. Das unterscheidet uns stark von klassischen Arbeitgebern, auch von klassischen IT-Arbeitgebern. Man bringt also nicht nur technisches Know-how mit, sondern auch die Bereitschaft, Verantwortung für das große Ganze zu übernehmen. Und zunächst einmal muss man dem Prozess dann auch etwas mehr Zeit geben, wenn man sich bei uns bewirbt. Von der Online-Bewerbung bis zum ersten Arbeitstag vergehen in der Regel mehrere Monate. Das ist einfach der Natur der Tätigkeit geschuldet, weil wir haben zusätzliche Schritte, die es bei anderen Arbeitgebern in der freien Wirtschaft oder auch bei Behörden vielleicht so nicht gibt, wie eine Sicherheitsüberprüfung oder auch die ärztliche Untersuchung. Welche Stellen aktuell ausgeschrieben sind, erfährt man auf unserer Website.
Ja.
Da gibt es auch einen Job-Newsletter, den man direkt abonnieren kann. Und wir sind auch bei LinkedIn und Instagram aktiv und weisen da auf Stellenausschreibungen hin. Wir geben auch hilfreiche Tipps dort zum Bewerbungsverfahren. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man sich gut informiert, bevor man sich irgendwo bewirbt, wie es denn abläuft. Das alles gibt es unter anderem bei Instagram. Da gibt es auch den ein oder anderen spannenden Einblick in die tägliche Arbeit. Es lohnt sich also, auch da mal vorbeizuschauen. Hat man ein passendes Stellenangebot über unsere Website gefunden, dann läuft die Bewerbung online. Das heißt, man füllt einen Bewerbungsbogen aus und lädt alle Dokumente, die dort gefordert sind, dann hoch. Dann werden die Unterlagen bei uns geprüft und geschaut, ob man formell geeignet ist. Und das unterscheidet sich dann in den Kriterien so von Verfahren zu Verfahren. Das heißt, das, was, wie gesagt, ausgeschrieben ist, wird dann abgeprüft. Wichtig ist immer die deutsche Staatsangehörigkeit. Das ist bei uns Voraussetzung. Und ja, dann gibt es, wie gesagt, erst den Online-Test. Wenn der absolviert wurde, bekommt man die Möglichkeit, sich bei uns in einem der Karrierecenter in Köln und Berlin persönlich vorzustellen. Da sollte man unbedingt gut vorbereitet hingehen. Das heißt, mein persönlicher Tipp ist, auf der Website dann nochmal zu schauen, was macht das BfV? Wie ist es aufgebaut? Womit beschäftigen wir uns? Und dann gibt es so Begriffe, die immer wieder auftauchen, wie freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das sollte auf jeden Fall sitzen und da sollte man was zuzusagen haben. Und ja, dann ist vielleicht noch ein letzter Punkt dazu ganz wichtig, nämlich die Diskretion. Also wir wünschen uns, wenn ich jetzt hier heute jemanden motivieren sollte, vielleicht auf unsere Website zu gehen und nach Stellen zu schauen, wir wünschen uns Diskretion im Bewerbungsprozess. Das bedeutet, man sollte schon an dem Punkt, wo man sich beworben hat, dann auch möglichst diskret damit umgehen, so wenig Leuten wie möglich davon erzählen. Das wird auch später, wenn man bei uns arbeitet, eine große Rolle spielen. Die engsten Bezugspersonen, Familie, die engen Freunde und alle, die dürfen das natürlich wissen. Aber man sollte möglichst diskret im Kreis, der darüber hinausgeht, damit umgehen.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich ziehe jetzt mal so ein bisschen den Vergleich zur Folge mit dem BND. Ihr seid beides Behörden, die zur Sicherheit Deutschlands existieren, nämlich der Auslands- und der Inlandsnachrichtendienst. Irgendwo ist bei euch wahrscheinlich eine gewisse Ähnlichkeit im Bewerbungsprozess mit auch auf eurer Seite, aber wahrscheinlich auch auf BewerberInnenseite etwas mehr Aufwand verbunden. Aber man muss auch irgendwie sagen, hast ja schön geschildert, das ist irgendwo auch immer noch ein normaler Bewerbungsprozess und das ist jetzt nichts, wovor man sich irgendwie einschüchtern lassen sollte, wenn man daran interessiert ist. Also wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, das klingt cool, das klingt spannend, was die machen und ich hätte eigentlich Lust drauf, schaut doch gerne in den Shownotes rein. Dort sind alle Links zu finden, die ihr braucht, um euch über die offenen Stellen zu informieren, über den Bewerbungsprozess zu informieren und schaut doch gerne bei Instagram und LinkedIn vorbei. Jetzt, wo wir es auch schon vom Bewerbungsprozess hatten, welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es denn während oder nach dem Studium beziehungsweise auch zum Quereinstieg?
Es gibt ganz unterschiedliche Wege, bei uns einzusteigen. Das kommt auf den Abschluss und auf die Interessen an. Nach der Schule gibt es zum Beispiel Ausbildungsmöglichkeiten. In der Verwaltung oder auch zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit oder besonders spannend für alle mit IT-Begeisterung ist die Ausbildung zum Fachinformatiker oder Fachinformatikerin für Systemintegration. Das ist so der Grundstein für eine Karriere im technischen Bereich bei uns. Für Abiturientinnen und Abiturienten haben wir duale Studiengänge. Da gibt es klassische Verwaltungsstudiengänge, es gibt aber auch eine Kombination aus Verwaltung und IT, zum Beispiel den Studiengang Verwaltungsinformatik oder den Studiengang Digital Administration and Cybersecurity an der Hochschule des Bundes. Da macht man schon viele Praktika bei uns. Und wie man hört, also DAX, Digital Administration and Cybersecurity, ist ein Studiengang, der auch direkt in unseren Bereich führt. Also was mit Cyberabwehr zu tun hat. Und dafür gibt es einen öffentlichen Studiengang. Den gibt es noch nicht so lange. Das ist ein ganz toller Studiengang, der uns sehr hilft. Wenn man schon studiert hat, also Informatik studiert hat, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik studiert hat oder andere Studiengänge im ähnlichen Bereich, dann gibt es auch attraktive Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel ein Förderprogramm für einen Masterstudiengang Cybersicherheit, der natürlich dann auch wieder zu uns in unseren Bereich führt. Darüber hinaus suchen wir regelmäßig BerufseinsteigerInnen, Young Professionals, Expertinnen und Experten mit Berufs- und Führungserfahrungen und vor allem aus dem MINT-Bereich. Eigentlich ist immer was ausgeschrieben im MINT-Bereich. Es gibt so gut wie immer irgendwelche Ausschreibungen auf der Internetseite. Natürlich gibt es auch Einstiegsmöglichkeiten in anderen Bereichen für Juristinnen und Juristen. Da suchen wir auch Nachwuchsführungskräfte. Oder im Bereich der Sprachen, vor allem seltene Sprachen, Persisch, Chinesisch, Kurdisch zum Beispiel. Das sind Sprachen, wo wir immer jemanden suchen. Also man sieht eine riesengroße Bandbreite. Manchmal ist eine Ausschreibung auf der Internetseite und manchmal muss man ein bisschen Geduld haben und dann vielleicht nach ein paar Wochen oder Monaten nochmal schauen oder auch mal zu uns Kontakt aufnehmen und fragen, sag mal, ist eigentlich in Zukunft da irgendwas geplant? Wir sind auch auf vielen Messen aktiv. Das heißt, wenn man eine Karrieremesse sieht, wo auch der Verfassungsschutz vor Ort ist, dann kann man auch einfach mal vorbeikommen und uns mit Fragen löchern. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, Initiativbewerbungen für bestimmte Bereiche loszuschicken.
Genau, also ihr habt es gehört, beim Bundesamt für Verfassungsschutz gibt es eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten, um einzusteigen oder auch schon als berufserfahrene Person dort seinen Lebensweg weiterzugehen. Guckt auf jeden Fall dort vorbei, auch was Karrieremessen angeht, könnt ihr natürlich gerne auch bei uns gucken und vielleicht taucht da ja auch irgendwann mal Bundesamt für Verfassungsschutz auf, könnt auf jeden Fall dort auch immer wieder unsere Seiten abchecken und schauen, ob wir dort Neuigkeiten haben. Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal so ein bisschen zu dem Motivations- und Missionspart. Du hattest auch schon ein bisschen gesagt, das klingt manchmal ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, das ist eben auch irgendwo bewusst, dass es einfach ein unglaublich wichtiges Thema ist, die Demokratie eines Staates zu schützen. Warum lohnt es sich dann aber auch noch darüber hinaus oder was würdest du auch noch dazu hinzufügen, in einer Behörde wie dem Bundesamt für Verfassungsschutz zu arbeiten? Besonders jetzt auch im technischen Bereich, da wir auch immer noch der Tech-Podcast sind.
Genau, ich habe es euch ja gerade schon gesagt, also kein Tag ist wie der Tag davor. Das Spannende beim BFV ist, dass man nicht nur einen abwechslungsreichen Job hat, sondern gleichzeitig dann auch den aktiven Beitrag zum Schutz der Demokratie leistet. Und wer also Wert auf Sinnhaftigkeit legt, der ist bei uns genau richtig. Unsere Arbeit ist eng mit dem politischen Tagesgeschehen verknüpft. Also man ist am Puls der Zeit. Und oft haben wir hier auch Informationen und Erkenntnisse, bevor sie in den Medien erscheinen. Auch wenn wir darüber dann natürlich nicht öffentlich sprechen dürfen, macht das unsere Arbeit besonders spannend. Als Behörde bieten wir außerdem Verlässlichkeit und klare Strukturen. Das heißt, auch langfristige Perspektiven, Berufsperspektiven, Karrierewege sind hier bei uns möglich. Es gibt unbefristete Einstellungen, die Möglichkeit einer Verbeamtung und auch attraktive Zulagen, gerade im IT-Bereich. Und dann eben auch, gerade in diesen technischen Bereichen, arbeitet man direkt an der Schnittstelle von moderner Technologie und nationaler Sicherheit. Das heißt, IT-Expertinnen und Experten helfen dabei, wie ich gesagt habe, Cyberangriffe abzuwehren und kritische Infrastruktur zu schützen. Das zeigt einem ja schon, wie wichtig diese Aufgabe ist. Das ist eine Verantwortung, die man in der freien Wirtschaft so nicht findet. Da gibt es sicherlich auch interessante und spannende Jobs. Aber ich glaube, es gibt so etwas wie ein Behördengehen. Ich wollte eigentlich schon, seit ich klein war, zur Polizei. Habe mich jetzt später dann eben für eine andere Sicherheitsbehörde entschieden. Aber ich sehe immer, dass das vielen Leuten so geht. Dass irgendwie in ihnen dieses Sicherheitsbehördengehen schlummert. Und diese Leute wissen ganz genau, wie sinnhaftig die Tätigkeit in einem Nachrichtendienst ist und sind bei uns genau richtig.
Ja, unbedingt. Was motiviert dich denn persönlich am meisten eigentlich an deiner Aufgabe?
Als Führungskraft im Nachrichtendienst hat man einen ziemlich großen Gestaltungsspielraum. Das heißt, ich sorge jeden Tag dafür, dass mein Team alles zur Verfügung hat, die Mittel zur Verfügung hat, um einen guten Job zu machen. Mein Job ist gleichzeitig strategisch, aber auch operativ. Und ich arbeite an spannenden Sachverhalten und Projekten und gleichzeitig auch mit vielen motivierten Menschen zusammen. Weil hier arbeiten wirklich viele, die dieses Behördengehen oder Sicherheitsbehördengehen, wie ich es nenne, in sich tragen. Ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen sind total motiviert und es macht richtig Spaß, dass man als Führungskraft so ein bisschen eine Richtung vorgeben kann. Es ist einfach eine tolle Mischung zwischen den strategischen und den operativen Aufgaben, selber mitarbeiten zu können, aber in gewisser Weise auch ein paar Führungsaufgaben zu haben.
Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt als ZuhörerIn mir denke, das klingt alles echt super spannend, sehr, sehr cool, diverse Bandbreite an Aufgaben, die man dort bei euch machen kann, was würdest du mir sagen, wenn ich mir überlege, mich zu bewerben, aber mir noch nicht so 100% sicher bin?
Also hier mache ich es mal kurz. Ich würde einfach sagen, dass ich nach über 15 Jahren in unserem Amt immer noch gerne zur Arbeit gehe und immer noch die Fälle, die hier bearbeitet werden, sehr, sehr spannend finde. Und das und die Tatsache, dass man was gesellschaftlich so Wichtiges tut, das sind absolute Privilegien. Und deswegen würde ich einfach sagen, bewirb dich.
Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ihr findet die Links unten, habt einen sehr kurzen Weg und könnt euch natürlich auch initiativ beim Bundesamt für Verfassungsschutz melden über die genannten Kanäle, die auch unten verlinkt sind. Jetzt zum Abschluss kommen wir nochmal zu einem bisschen persönlicheren Part und fragen da gerne unsere Gäste, ob es denn irgendwelche Lieblingspodcasts gibt. Bist du Podcast-Mensch? Hörst du gerne Podcasts? Falls nicht, auch nicht schlimm, kannst gerne andere Medienempfehlungen auch gerne äußern.
Soweit es die Zeit zulässt, auf jeden Fall. Also ich bin ein Fan von dem Kaulitz-Hills-Senf aus Hollywood, weil du hast es gehört, mein Job ist ja doch auch ein ernster und oft brauche ich einfach einen Ausgleich dazu und das finde ich wunderbar verrückt. Ja. Das schafft mir einen guten Ausgleich zu dieser ernsten Tätigkeit und erdet mich ein bisschen.
Ja, das glaube ich gerne. Also bei so einer Arbeit, glaube ich, wird man sonst vielleicht auch irgendwann ein bisschen zu sehr in seiner Arbeit gefangen und so einen Ausgleich, glaube ich, brauchen die meisten irgendwo. Deswegen Kaulitz Hills habt ihr als Empfehlung gehört. Danke dafür. Schön, dass du da warst. Hat mir eine Freude bereitet, mit dir über dieses spannende Thema beim Bundesamt für Verfassungsschutz zu sprechen. Hast du noch ein abschließendes Wort?
Dankeschön.
Danke auch. An die Zuhörerinnen, falls euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert unsere Kanäle, könnt uns auch auf Social Media oder über unsere podcast@it-cs.io gewisse Wünsche äußern, über Themenwünsche oder auch Gastwünsche. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
ITCS, Pizza Time Podcast.